Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, die überschrieben ist mit Das Reich Gottes ist wie... und schauen uns dabei verschiedene Eigenschaften des Reich Gottes an. Und auch heute werden wir uns wieder mit einem Gleichnis beschäftigen, wo es um dieses Thema geht. Die Stelle dazu ist in Matthäus 22. Jesus verwendet oft Gleichnisse, um Eigenschaften von Gott uns besser näher zu bringen und zu erklären. An einer anderen Stelle wird von einem Gleichnis berichtet, das Jesus den Jüngern erzählt, und die Jünger sind danach offensichtlich verwirrt, denn sie haben das Gleichnis nicht verstanden und gehen zu Jesus, und Jesus sagt zu ihnen, ihnen wird mit diesem Gleichnis das Geheimnis von Reich Gottes näher gebracht. Und auch heute geht es eben um das Reich Gottes, und die Bibelstelle ist im ersten Moment wie ein Geheimnis. Ist euch schon einmal aufgefallen, wie oft in der Bibel vom Reich Gottes die Rede ist? Gleichzeitig ist es ein Begriff, der oft sehr schwer greifbar ist. Wenn wir in die Welt schauen, haben wir nicht unbedingt das Gefühl, dass Gott wirklich regiert. Und auch in unserem persönlichen Umfeld passieren viele Dinge, die uns nicht unbedingt in Feierstimmung versetzen. Genau. Die Überschrift zu dieser Stelle ist, das Reich Gottes ist wie ein Festmahl. Ich lese den Text vor, er ist auch projiziert. Das ist die Sonne wieder mal, na gut. Jesus sagte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Als es soweit war, schickte er seinen Sklaven los, um die, die er zum Fest eingeladen hatte, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal seinen Sklaven los und ließ den Eingeladenen sagen, das Festmahl ist angerichtet, Ochsen, Mastkälber geschlachtet, alles ist bereit, beeilt euch und kommt. Doch sie kümmerten sich überhaupt nicht darum. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige jedoch packten die Sklaven, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Sklaven, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Das taten sie und holten alle herein, die sie fanden. Böse und Gute. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Als der König hereinkam, um zu sehen, wer da gekommen war, fand er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du überhaupt ohne Festgewand hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt. Genau, ich glaube, es geht uns allen ähnlich, wenn wir diesen Text lesen. Wir fragen uns im ersten Moment, ein Festmahl, aber eine wirklich positive Stimmung stellt sich hier nicht ein. Es geht um eine Hochzeit. Die geladenen Gäste wollen nicht kommen. Dafür werden dann andere eingeladen, aber dann wieder teilweise hinausgeworfen. Also es ist so die Frage, ist das wirklich was Positives? Aber davon bin ich überzeugt. Dieses Gleichnis hat eine positive Aussage und ist wirklich ein Grund zu feiern. Ich möchte noch beten zum Anfang. Ja, Herr Gott, danke für dieses Gleichnis, das uns das Reich Gottes näher bringen soll. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, deine Worte richtig zu verstehen, dass du uns dieses Geheimnis jetzt offenbarst und wir dich damit einfach besser kennenlernen können. Amen. Um die Bibel richtig zu verstehen, ist es immer wichtig, sich folgende Frage zu stellen. Wer spricht, zu wem spricht er und was sind die Umstände? Die Frage, wer spricht, ist hier leicht geklärt, denn es steht direkt da, es ist Jesus. Und wer sind die Zuhörer? Aus den umliegenden Stellen wissen wir, dass Jesus immer zu den Juden gesprochen hat, oder meistens. So auch hier. Und Die Pharisäer waren auch oft unter den Zuhörern. Die Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Das ganze Alte Testament dreht sich um die Geschichte von Gott und seinem Volk. Alle Höhen und Tiefen sind hier nachzulesen. Ich möchte die Geschichte des Volk Gottes kurz zusammenfassen. Nach der Schöpfung und der Sintflut wird Abraham von Gott berufen, in ein fernes Land zu kommen. Und Gott sagt Abraham dabei zu, dass er mehrere Dinge erfüllen will. Er will die Nachkommen von Abraham zu einem großen Volk machen und es sollen alle Menschen dadurch gesegnet werden. Und diese Zusagen besiegelt Gott, indem er einen Bund mit Abraham schließt. Und einen Bund kann man sich jetzt vielleicht nicht viel vorstellen, aber ein einfaches Beispiel dafür ist einfach die Ehe zwischen Mann und Frau. Wenn sich ein Mann und eine Frau einig sind, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen, schließen sie den Bund der Ehe. Doch ein spannender Aspekt bei dem Bund zwischen Abraham und Gott ist, dass Abraham geschlafen hat, während Gott den Bund geschlossen hat. Die Botschaft ist eindeutig. Gott will den Bund schließen und erfüllt alles dabei. Es ist jetzt nicht, weil Abraham so besonders ist oder besonders gut ist, sondern Gott hat sich entschlossen, diesen Bund zu schließen und er wird ihn auch halten. Und es hängt nicht am Abraham. Zu diesem Zeitpunkt haben Abraham und seine Frau Sarah noch keine Kinder. Sie sind schon etwas älter und Gott hat ihnen ja zugesagt, sie zu einem großen Volk zu machen. Aber ohne Nachkommen wird das irgendwo wohl schwer möglich und so steigt die Nervosität. Und sie schmieden einen Plan, nämlich Abraham soll einfach mit einer Magd ein Kind zeugen und das sind dann die Nachkommen. Sie setzen diesen Plan auch um und Ismael wird geboren. Doch das war nicht offenbar nicht Gottes Plan. Und es wird auch sichtbar, warum es notwendig war, dass Gott den Bund geschlossen hat. Denn Abraham ist nur kurze Zeit später eigentlich schon auf komplett eigenen Wegen unterwegs. Gott wendet sich trotzdem nicht ab und Sarah wird schwanger, obwohl sie eigentlich schon so alt ist, um noch Kinder zu bekommen. Und das Kind heißt Isaac. Isaac heiratet Rebekka und sie bekommen Esau und Jakob, das sind Zwillinge. Der Jakob ist der jüngere Bruder und ist aber ein bisschen ein Schlitzohr und kauft dem älteren Bruder das Erbe ab. Und er schleicht sich durch einen Trick sogar den Segen von seinem Vater. Damals war es eben üblich, dass der Erstgeborene alles bekommt und Jakob hat es komplett umgekehrt. Er hat, obwohl er der Jüngere ist, das Erbe abgestaubt. Esau ist verständlicherweise sehr wütend und Jakob fürchtet um sein Leben und flüchtet. Auf der Flucht hat er einen Traum, er sieht eine Leiter vom Himmel zur Erde und Jakob bekommt die Zusage, dass er das Land bekommen soll, also Gott ist mit ihm. Später versöhnt sich Jakob mit seinem Bruder und die Sippe wächst weiter und sie werden in Ägypten zu einem großen Volk, sie fliehen dorthin wegen einer Hungersnot. Und später werden sie dort unterdrückt und werden von Mose zurück in das Land geführt, das Gott ihnen verheißen hat. In den folgenden Generationen wenden sich die Juden immer wieder von Gott ab. Gott schickt Propheten, um sie zur Umkehr zu berufen. Sie lassen sich öfter umstimmen, teilweise auch nicht. Aber es ist immer Höhen und Tiefen. Aber es wird damit wirklich offensichtlich, Gott sind die Juden sehr wichtig und er wendet sich nicht von ihnen ab. Kommen wir zum Gleichnis zurück. Es beginnt damit, dass die geladenen Gäste sich nicht für die Hochzeit interessieren. Jesus erzählt hier von einer komplett absurden Situation. Ein Prinz heiratet und das Volk interessiert es nicht. Wie merkwürdig diese Geschichte ist, merken wir, wenn wir daran denken, was passiert, wenn in England ein Mitglied der Royal Family heiratet. Es überträgt sogar bei uns der ORF stundenlang dieses Programm und man hat das Gefühl, das Land steht mehrere Wochen Kopf. Die Medien spekulieren, wie das Brautkleid wohl sein wird. Während der Hochzeit füllen Menschenmengen die Straßen und jubeln dem Brautpaar zu. Stellen wir uns vor, es ist das Jahr 2011 und die Hochzeit von Prince William und Kate steht vor der Tür. Die Queen lässt die Einladungen an alle Würdenträger schicken und es interessiert einfach niemanden. Es kommt einfach keine Reaktion. Klingt ziemlich absurd, oder? Doch genau diese Situation beschreibt Jesus hier. Wer sind die geladenen Gäste? Es ist das Volk Gottes, die Juden. Es gibt noch viele andere Gleichnisse, in denen Jesus zu seinem Volk spricht und die eine ähnliche Botschaft haben. In Markus 12 erzählt zum Beispiel Jesus von Pächtern eines Weinberges, die den Besitzer ignorieren, seine Boten umbringen und einfach nichts mit dem Besitzer zu tun haben wollen. Dort ist die Reaktion der Juden, dass sie Jesus am liebsten umbringen wollen. Das heißt, sie haben genau verstanden, dass sie gemein sind. Bei diesem Gleichnis ist nichts von der Reaktion zu reden, aber es ist trotzdem klar, dass Jesus auch hier von den Juden spricht. Die Parallelen sind, dass die Juden nicht auf Gott hören wollen. Sie waren damit beschäftigt, die eigenen Pläne zu verfolgen und haben kein Interesse, sich von Gott Vorschriften machen zu lassen. In dem Gleichnis wird beschrieben, dass sie die Sklaven des Königs umbrachten. Und im Alten Testament lesen wir von vielen Propheten, die Gott beruft. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass Propheten nur über zukünftige Dinge reden, aber eine große Aufgabe der Propheten war es auch, in die Situation hineinzusprechen und die Leute dafür zu kritisieren, wenn sie wo die Wege Gottes verlassen hatten. Und wir lesen eben im Alten Testament von vielen Begebenheiten, wo genau das passiert ist, dass Propheten das Volk Gottes zur Umkehr aufrufen, aber sie wurden verfolgt und im schlimmsten Fall sogar umgebracht. Also das ist einfach so passiert und Jesus spricht das an. Wir können also erkennen, dass Jesus in dem Gleichnis von den Juden spricht. Es geht darum, dass Gott sein Volk noch immer zur Umkehr aufruft und das Volk sich immer wieder abwendet und seine eigenen Vorstellungen umsetzen will. Bei der Geschichte von Israel habe ich ja schon erwähnt, dass Gott sie immer wieder zur Umkehr aufgerufen hat. Doch hier im Gleichnis wird eine andere Reaktion beschrieben. Der König wird zornig und schickt seine Truppen, um die Städte niederzubrennen. Ist das also das Ende mit den Juden? Endet hier die jahrhundertlange Geschichte von Gott mit seinem Volk? Wir reden ja so oft davon, dass Gott unveränderlich ist und immer dasselbe ist. Doch hier wirkt es auf einmal nicht mehr so. Das wirft eine große Frage auf. Bricht Gott hier nicht den Bund, den er geschlossen hat? Wir können schon daran erkennen, dass es eine wichtige Frage ist, weil sich auch Paulus im Römerbrief mit dieser Frage beschäftigt. Römer 9, 6 bis 13 schreibt Paulus dazu. Ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder, denn Gott sagte zu ihm, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zur eigentlichen Nachkommenschaft. Die Zusage lautete, in einem Jahr werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Paulus führt hier ein Beispiel an, das ich zuerst schon von der Geschichte Israel erzählt habe. Die Aussage, die Paulus hier trifft, ist folgende. Es kommt nicht auf die biologische Abstammung an. Es kommt einfach nicht auf die Herkunft drauf an. So war es auch bei Sarah und Abraham. Ismael war das Resultat des menschlichen Planes. Isaak war die Verheißung Gottes. Hier kann man vielleicht noch sagen, okay, es war jetzt nicht die Sarah die Mutter, vielleicht hat deswegen das einfach nicht gezählt. Aber Paulus führt noch ein weiteres Beispiel an. Es folgt gleich direkt danach. Aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei Rebekka war es so, als sie von unserem Stammvater Isaak schwanger war. Denn als die Zwillinge noch nicht geboren waren und noch nichts Gutes oder Böses getan hatten, damit sollte der Plan Gottes bekräftigt werden, dass seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern allein von seiner freien Entscheidung, sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Darum heißt es auch in der Schrift, Jakob habe ich meine Liebe geschenkt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Also hier geht es um die Zwillinge, Esau und Jakob, und obwohl sie noch nicht geboren waren, noch nichts Gutes oder nichts Schlechtes getan haben, sagt Gott, Jakob habe ich erwählt, Esau habe ich verstoßen. Wie geht es euch, wenn ihr das hört? Das ist schon eine heftige Aussage, oder? Und ich glaube, Paulus ist es ähnlich gegangen, denn er führt gleich weiter aus. Heißt das nun, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über dem ich mich erbarmen will, und mein Mitleid dem, dem ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern alleine auf Gott und sein Erbarmen. Ist Gott ungerecht, wenn er einen Menschen Erbarmen schenkt und einen anderen nicht? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass uns Gott einfach nichts schuldig ist. Wir haben einfach keinen Anspruch auf ein Geschenk von Gott. Ich glaube, es würden mir alle zustimmen, wenn wir sagen, es ist erst dann gerecht, wenn jeder komplett das Gleiche bekommt. Gleiche Mittel, gleiche Chancen. Das klingt im ersten Moment sehr fair, aber ich glaube, es steckt ein anderer Aspekt in Wirklichkeit dahinter, denn wir haben einfach die Befürchtung, selbst nicht so viel bekommen wie die anderen, wenn nicht alle dasselbe bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir diese Definition von Gerechtigkeit nicht auf Gott projizieren. Gott hat einfach die Freiheit zu entscheiden, was er tun will, und wie gesagt, er schuldet uns nichts. Ich behaupte damit gar nicht, dass damit alle Fragen geklärt sind. Ich finde diese Frage sehr schwer, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass es hier immer um Menschen geht. Gleichzeitig müssen wir Gott zugestehen, dass er Gott ist und wir nicht Gott sind. Es ist ja gerade eins unserer Probleme, dass wir am liebsten immer unsere eigenen Ziele und Vorstellungen umgesetzt haben möchten. Uns fällt es eben sehr schwer zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich vertraue dir, dass du es gut und richtig machst. Wie passt diese Stelle vom Römerbrief nun zu dem Gleichnis? Die geistlichen Führungen der Juden waren die Pharisäer damals. In unserem Sprachgebrauch ist ja das Wort Pharisäer eher nicht positiv besetzt und wird für Heuchler verwendet. Doch diese Gruppe war ja nicht absichtlich eine Gruppe von Gaunern, die es möglichst schlecht machen wollten, sondern sie haben mit großer Hingabe probiert, Gott zu gefallen. Doch leider sind sie am eigentlichen Ziel komplett vorbeigeschossen. Ihre Regeln wurden wichtiger als Gott. Und das hat auch dazu geführt, dass Jesus ihnen einfach nicht ins Konzept gepasst hat. Gott selbst ist ihnen in Jesus begegnet und sie hat es einfach nicht interessiert und sie wollten nicht auf ihn hören. Und obwohl sie das Alte Testament besser kannten als alle anderen, erkannten sie Jesus nicht. Noch viel schlimmer war, dass seine Kritik an ihnen sie fürchterlich zornig machte und sie bald einmal beschlossen haben, dieser Jesus muss weg. Und hier wird die Analyse von Paulus greifbar. Die Abstammung reicht einfach nicht. Dieser erste Abschnitt beschreibt eine Hochzeit, zu der die Gäste nicht kommen wollen. Die geladenen Gäste sind die Juden. Und die Hochzeit steht für das Reich Gottes. Die Juden sind eingeladen, im Reich Gottes zu wohnen. Das wird mit einer Hochzeit verglichen. Hochzeiten sind freudige Feste. Und so ist es das Reich Gottes auch. Es ist etwas Schönes, bei ihm zu sein, auf das sich alle freuen. Doch die Juden sind so mit ihren eigenen Plänen beschäftigt, dass sie kein Interesse daran haben, die Hochzeit zu besuchen, und somit ziehen sie den Zorn des Königs auf sich. Der erste Abschnitt endet damit, dass die Städte der Gäste, die nicht kommen wollen, niedergebrannt werden. Und spannenderweise ist genau das auch mit Israel nach dem Tod von Jesus auch passiert, dass die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Doch das Gleichnis endet nicht hier. Es kommen neue Gäste für die Hochzeit. Im Alten Testament haben wir eben den Bericht von Gott und seiner Geschichte mit den Juden und wie es Gott ermöglicht hat, mit ihm eine Beziehung zu haben. Denn unsere Beziehung zu Gott ist leider stark belastet. Der Grund dafür liegt an unserem Verhalten. Das Problem aller Menschen, also auch mein Problem und auch dein Problem, wir wenden uns gegen Gott und wollen unsere eigenen Pläne verfolgen. Es geht uns primär um uns selbst. Wir sind einfach alle Egoisten. Und dieser Egoismus hat zur Folge, dass wir unser Leben selbst bestimmen wollen. Wir ignorieren dabei unseren Schöpfer und tun Dinge, die Gott nicht will. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Doch wir haben uns dagegen entschieden und entscheiden uns immer wieder dagegen. Die Bibel ist da sehr klar. Wenn wir Dinge tun, die Gott nicht will, werden wir schuldig. Und wenn es ist sogar so schlimm, dass wenn wir wüssten, etwas Gutes zu tun und tun das nicht, werden wir auch hier wieder schuldig. Also wir sind in echt keiner guten Situation hier. Und es geht dabei allen Menschen gleich. Das große Problem dabei ist, dass uns eine schlechte Tat schon von Gott trennt. Gott ist perfekt und heilig und hat keine Fehler. Und so muss er auch jede Übertretung seiner Regeln irgendwie bestrafen. Und die Strafe ist eben, dass wir von ihm getrennt sind. Diese Übertretungen, die uns von Gott trennen, werden oft auch als Sünde bezeichnet. Als Gott mit Israel den Bund schloss, hat er sich auch um diese Strafen gekümmert. Er setzte stellvertretende Opfer ein. Wenn jemand etwas Schlimmes getan hat, musste ein Tier dafür sterben. Dazu gab es einen definierten Ort, zuerst die Stiftshütte und dann den Tempel. Und es gab genaue Regeln, wie das zu passieren hatte. Und es gab eine Gruppe von Männern, die Priestern genannt wurden. Das waren die Nachkommen von Aaron, einem Bruder von Mose. Als sie in ihren Dienst eingesetzt wurden, mussten sie sich waschen lassen und ein sauberes Priestergewand anziehen. So konnten die Priester den Dienst im Tempel tätigen und in Gottes Gegenwart treten. Das klingt jetzt ziemlich fern von unserer Realität und alle Handlungen stecken voller Symbolik, aber die Botschaft von Gott ist eigentlich ganz klar. Eure Fehler sind nicht egal, jemand muss dafür bezahlen. Und wenn man voller Fehler ist, kann man nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten. Gott hat im Alten Testament auch schon öfter angedeutet, dass er alle Menschen erreichen will und nicht nur die Juden. Mit Jesus wurde dieser Plan dann umgesetzt. Jesus selbst hat hauptsächlich zu den Juden gesprochen und die erste Gemeinde entstand auch in Jerusalem. Doch bald setzte eine Verfolgung ein und die Gemeinde breitete sich aus und erreichte die umliegenden Länder. Von dort hat sich die Botschaft in die ganze Welt ausgebreitet. Nun sind wir alle eingeladen, zu der Hochzeit zu kommen. Das ist keine theoretische Möglichkeit, sondern eine Einladung persönlich an dich. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und dieser Weg führt über Jesus und seinen Tod am Kreuz. Jesus war ohne Fehler und hat alles erfüllt, was Gott von uns Menschen fordert. Er hat uns eine Botschaft der Nächstenliebe und Vergebung gepredigt und wurde trotzdem dafür umgebracht. Doch dieser Tod war nicht sinnlos. Jesus hat die Strafe getragen, die wir verdienen. Paulus schreibt dazu in Römerbrief 9, 24 bis 32. Das sind nämlich wir, die er nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus anderen Völkern berufen hat. Das hat er schon durch den Propheten Hosea angekündigt. Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war, und als geliebte Frau, die nicht geliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft über Israel aus, selbst wenn es Israeliten gäbe wie Sand am Meer, nur ein Rest von ihnen wird gerettet werden. Denn der Herr wird auf der Erde handeln. Er wird sein Wort einlösen und rasch durchsetzen. Es ist so, wie es Jesaja an anderer Stelle vorausgesagt hat. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen Rest von unserem Volk übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Das ist für mich die große Antwort auf die Frage, ob Gott ungerecht ist. Er wendet sich in Jesus uns allen zu und bietet uns an, durch Jesus gerecht zu werden. Der Stein der Anstoßes, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Und es wird sogar noch besser. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und lebt heute und wir können mit ihm leben. All die Regeln und Opfer, die Israel brauchte, um sich Gott nähern zu können, brauchen wir nicht mehr. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und das alles ist nichts Neues für dich. Aber wir müssen uns die Situation vor 2000 Jahren vor Augen halten. Es wäre für uns in Österreich unmöglich gewesen, Gott nahe zu kommen, weil wir keine Juden sind. Und auf einmal spricht Jesus davon, dass sich das ändern wird. Wir sind alle eingeladen. Was für eine große Neuigkeit. Das ändert einfach alles. Und wir wissen, dass die Botschaft von Jesus, die uns erreichen soll, nicht einfach eine Laune des Schicksals war, dass sich das einfach so ergeben hat, dass auch wir von Jesus gehört haben, sondern dass das von Anfang an so geplant war. Er will uns erreichen. Wir haben emotional schon einen Tiefpunkt, eben die Gäste wollen nicht kommen, und jetzt einen Höhepunkt, alle sind eingeladen. Die geladenen Gäste wollen nicht kommen, aber der König findet neue. Der Saal ist nun voll und der König betritt den Saal. Doch er sieht einen Mann, der nicht schön angezogen ist. Es ist ja auch bei unseren Hochzeiten absolut üblich, sich schön anzuziehen. Ein Anzug ist einfach Pflicht. Doch die Reaktion des Königs hier wirkt etwas extrem. Der König fragt sich sogar, wie bist du hier überhaupt hereingekommen? Der Befehl, den Mann zu fesseln und hinauszuwerfen, wirkt dann noch halbwegs angemessen, aber der Zusatz in die Finsternis, in der das große Weinen und Zähneknirschen ist, gibt uns einen Hinweis, dass noch mehr dahinter steht. Es steht ja sogar noch weiter im Vers 14, denn es sind viele gerufen, aber nur wenige sind erwählt. Also sollen doch nicht alle Menschen gerettet werden. Hier ist die Bibel sehr eindeutig und sagt, dass das nicht so ist, denn in 1. Timotheus 2,4 steht, er, also Gott, will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Also das kann nicht der Grund sein, der hinter dieser Aussage steht. Was hier gemeint ist, ist, dass die Rettung von Gott ausgeht. Es ist nicht unsere Leistung, dass wir Gott erkennen oder Jesus erkennen. Es ist nicht, dass wir irgendwie besonders sein müssen, dass wir einfach das durchschauen, den Plan von Gott, sondern Gott wendet sich uns zu. Genau wie Gott Jakob erwählt hat, bevor er geboren wurde, ist es auch für unsere notwendig, dass uns Gott ruft. Das ist einerseits erschreckend, denn es bedeutet, dass es Menschen gibt, die nicht gerettet werden, aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass es nicht mein Verdienst sein kann, sonst müsste ich mich ja selbst retten. Und da ist die Bibel wiederum sehr eindeutig, dass die Rettung von Gott ausgeht und nicht von uns. Zusätzlich finde ich es auch wichtig zu betonen, dass wir keine Informationen haben, ob Gott einen Menschen ruft oder nicht. Es liegt nicht an uns, das zu entscheiden. Wir wissen es einfach nicht und können es nicht wissen. Wir wissen nur, dass Gott es gerecht machen wird. Unsere Aufgabe ist es, viele zu rufen. Der Rest liegt in Gottes Hand und dort ist es auch sehr gut aufgehoben. Jesus selbst ruft uns dazu auf, die Botschaft in die Welt hinauszutragen. Matthäus 28, 18 bis 20 sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Ich habe vorher schon gesagt, die Strafe für unser Vergehen ist, dass wir von Gott getrennt sind. Und das ist so fürchterlich, das können wir uns nur ansatzweise vorstellen. Auch wenn es manchmal so wirkt, als hätte Gott die Welt schon sich selbst überlassen und wäre gar nicht mehr hier, er ist es noch. Die Natur weist auf ihn hin, und deutet auf Gott und seine Genialität als Schöpfer hin. Es gibt noch Leute, die seine Botschaft verkündigen. Und hier wird auch ersichtlich, Gott hat sich noch nicht vollständig zurückgezogen. Doch wenn wir sterben, ist diese Phase vorbei und Gott wird uns richten. Warum wird dieser Mann dann in die Finsternis geworfen? Das schmutzige Gewand ist ein Symbol für die Dinge, die uns von Gott trennen. Wie schon erwähnt, sieht es hier einfach nicht gut für uns aus. Schon eine Lüge reicht, um uns von Gott zu trennen. Und die Trennung hat zur Folge, dass wir in Ewigkeit von Gott getrennt sind. Und das ist mit der großen Finsternis hier beschrieben. Wenn Gott das Licht ist, dann bedeutet die Abwesenheit von Gott, dass es kein Licht mehr gibt. Wir kennen echte Finsternis gar nicht. Wir haben immer irgendwo Licht um uns. Aber wenn man einmal in eine tiefe Höhle hineingeht, so wie wir es bei den Getaway Days mit den Teilnehmern machen, da gehen wir mehrere hundert Meter in die Höhle hinein und dann sind wir im sogenannten Ramsauer Dom, das ist ein großer Bereich in der Höhle, und schalten alle Lampen ab. Und dann erfährt man einmal, was es bedeutet, komplett im Finstern zu sitzen. Man sieht im wahrsten Sinne des Wortes die Hand vor den Augen nicht. Das ist einfach kein Platz für uns, die Finsternis. Und es geht noch weiter. Wenn Gott die Liebe ist, dann bedeutet die Trennung von ihm, dass es überhaupt keine Liebe mehr gibt. Der Platz, der hier beschrieben wird, ist finster und es gibt keine Liebe und in Folge hört man nur Weinen und Zähneklappern. Es ist fast untertrieben zu sagen, dass das kein schöner Ort ist. Also hat es sich Gott doch wieder anders überlegt, weil er den Mann dorthin werfen lässt? Nein. Sondern die Antwort darauf ist, dass die Einladung alleine nicht ausreicht. Wir sind alle eingeladen, aber wir müssen uns zuerst reinigen lassen. Genau wie die Priester, die sich waschen mussten und ein sauberes Gewand anziehen mussten, bevor sie in die Gegenwart Gottes treten konnten, müssen wir uns auch reinigen lassen. Und das funktioniert nur durch Jesus. Jesus kann uns ein neues Gewand geben, mit dem wir Gott gegenübertreten können. Es reicht einfach nicht zu glauben, dass es schon irgendwo ein höheres Wesen geben wird. Es reicht nicht, Jesus interessant zu finden. Es reicht auch nicht darauf zu vertrauen, dass man nicht komplett schlecht ist und zumindest niemanden umgebracht hat. Sondern es kann nur funktionieren, wenn Jesus uns reinigt. Ich hoffe, damit hat sich das Gleichnis etwas gelüftet, das Geheimnis des Gleichnisses etwas gelüftet. Das Reich Gottes ist wie ein großes Festessen. Es ist nicht langweilig oder streng, sondern ein Grund zu feiern und etwas sehr Schönes. Wie eine Hochzeit eben, bei der sich alle freuen. Die ursprünglich geladenen Gäste sind die Juden, Gottes auserwählte Volk. Doch sie hatten kein Interesse daran, wirklich zu Gott zu kommen. Gott akzeptiert diese Entscheidung. Das Reich Gottes basiert nicht auf Zwang. Doch Gott wendet sich uns damit zu. Die Einladung gilt uns nun allen. Doch nur weil wir eingeladen sind, heißt das nicht, dass wir automatisch Bürger im Reich Gottes sind. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der führt über Jesus. Dazu in Johannes 3,36: Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Das alles macht klar, dass die Umkehr zu Jesus keine Kleinigkeit ist. Wir müssen uns dazu eingestehen, dass wir es aus eigenen Stücken nicht schaffen. Wir müssen erkennen, dass wir Gott gegenüber schuldig sind und nichts anderes als die Trennung von ihm verdient haben. Und Jesus stellt auch klar, dass es uns etwas kostet, sein Nachfolger zu sein. In Matthäus 10, 37 bis 39 dazu: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Jesus muss uns wichtiger sein als alles andere auf dieser Welt. Wir können nicht die Sünden in der einen Hand festhalten und die Vergebung von Jesus in der anderen Hand und so glauben, wir haben alles im Balance. Und auch wenn es oft anders präsentiert wird, die Zusage, die Jesus uns gibt, dass wir mit Gott wieder versöhnt sind. Wir können eine Beziehung mit unserem Schöpfer haben. Es geht nicht um Reichtum oder Erfolg in dieser Welt. Wir werden nicht automatisch erfolgreich, nur weil wir Jesus nachfolgen. Unser Weg auf dieser Welt wird oft schwer und umkämpft sein, aber es ist es wert. Im Neuen Testament werden wir immer und immer wieder dazu aufgerufen, umzukehren und Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet auch, Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Und ja, das ist anstrengend. Das bedeutet auch, dass wir teilweise gegen uns selbst kämpfen müssen. Und das bedeutet auch, dass es Rückschläge geben wird. Wir tun es auch nicht, weil wir uns damit Gott gegenüber gerecht machen müssen, sondern weil es die angemessene Reaktion ist, wenn wir gerettet werden von Gott. Wir sind berufen, Gottes Stellvertreter auf dieser Welt zu sein. Und wir können der Welt nicht zeigen, wie Gott ist, wenn unser Leben voller Dinge ist, die Gott widersprechen. Wir wären da völlig unglaubwürdig dabei. Wir sind eingeladen, Bürger im Reich Gottes zu werden. Was für ein großes Privileg. Der Schöpfer des Universums will, dass du bei einem Festessen dabei bist. Ich hoffe, dass wir uns einmal alle bei diesem Festessen sehen werden. Ich bitte noch zum Schluss. Ja, Herr, danke für dieses riesengroße Privileg, dass du uns alle zu deinem Festessen einlädst. Dass es einfach nicht darauf ankommt, was unsere Abstammung ist, ob wir Juden sind oder nicht, oder was unsere Vergangenheit ist, sondern du lädst uns alle ein, zu deinem Festmahl zu kommen. Und danke auch, dass du das wirklich möglich gemacht hast, dass wir die Strafe für unsere Vergehen nicht selbst zahlen müssen, sondern dass du schon gezahlt hast am Kreuz und wir das in Anspruch nehmen können und so wirklich zu dir kommen können. Danke, dass du uns so liebst, dass wir dir so wichtig sind, dass du einfach alles für uns gemacht hast und alles gegeben hast. Amen.